Ich hatte so eine kleine Rolle und die wurde aber groß bei Bestes Drehbuch gezeigt und wirkte dann natürlich auch ganz anders. Und dann haben mich gleich meine amerikanischen Freunde angerufen und meinten, oh mein Gott, I've seen you at the Oscars. Wenn jetzt an der Kultur gekappt wird, dann sind die Wege in die Extreme und vor allen Dingen in die Rechtsextreme, die sind dann noch größer und das darf man echt nicht vergessen. Auf einmal heulen die Deutschen rum, weil sie keine Waschmaschinen und Autos mehr verkaufen können. Uns ging es ja auch gut, weil wir Autos verkauft haben.
Simi will dazwischen.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen, brandneuen Ausgabe aus dem Dazwischen, Dazwischen mit Simi Will. Heute extrem dazwischen, weil ich habe eine Gästin, die ich heute angerufen habe, weil ich dachte, im März mich mit ihr zu verabreden. Es ist niemand Geringeres als Barbara Philipp. Wir kennen sie alle aus dem Tatort oder wir kennen sie aus, oh, aus was kennen wir dich alles? Hallo Barbara erstmal.
Erstmal hallo.
Genau. Tag auch.
Wa? Tag auch, genau. Ich glaube natürlich am ehesten aus dem Tatort mit Ulrich Tukur. Wir sind LKA Wiesbaden, aber das weiß wiederum auch schon keiner. Unser Tatort heißt ja immer der Moreau-Tatort und da bin ich die Frau Wächter, genau.
Die Miss Money Penny.
Ja, genau.
Super. Übrigens sehr mutiger Tatort, weil die haben komische Bücher, dazwischen Bücher und die Geschichten sind eher außergewöhnlich, ne?
So. Ja, das haben wir uns eigentlich auch von Anfang an ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir was ein bisschen machen wollten, was so out of the box ist und was vor allen Dingen immer viel mit Filmzitaten zu tun hat. Und wir wollten immer so ein bisschen ans Kino ran damit. Deswegen suchen wir uns öfter dann auch Themen, die im Kino vielleicht schon erzählt wurden und hangeln uns dann da so lang. Und das macht natürlich was eine andere Kiste auf im Fernsehen, wo die einen finden es toll und die anderen denken immer, das ist doch kein Tatort, das darf nicht sein. Es gibt doch eine Bibel, wie der Tatort zu sein hat. Genau, aber wir haben eigentlich jetzt seit 13 Jahren machen wir den und ich glaube, wir haben eine neue Marke gesetzt und unsere Fans finden das auch gut.
13 Jahre, Wahnsinn. Aber Barbara, jetzt mal schräg jetzt nochmal zu heute. Du bist jetzt aus dem Zug gekommen, ne? Du bist auf dem Weg nach Wittlich.
Yes.
Was hat eine Tatortkommissarin mit Wittlich zu tun?
Na, die hat dann was damit zu tun, wenn sie daherkommt. Das ist in meinem Fall so.
Wittlicher Mädchen.
Wittlicher Mädchen, genau. Zwischen Eifel und Mosel.
Sehr gut. Und was wissen wir noch aus Wittlich, Barbara? Der Klassiker?
Der Klassiker ist, dass Holger Mainz sich da zu Tode gehungert hat. Jetzt ist natürlich, wissen schon gar nicht mehr alle, wer Holger Mainz ist. Für die Jüngeren, das war ein RAF-Terrorist, der da inhaftiert war. Und der hat da einen Hungerstreik begangen, den er nicht überlebt hat. Und genau in diesem Krankenhaus bin ich auf die Welt gekommen.
Wenn das mal kein Fame von der Basis her.
Ja, was immer das bedeutet.
Aber Wittlich, wir waren ja auch, du machst da einmal im Jahr oder so eine, es wird jetzt doch ein Interview, ne? Egal, es wird ein Interview. Nee, es wird kein Interview, es wird eine Podcast-Folge mit Barbara Philipp. Kann ja wohl gar nicht sein.
Na, du musst ja einiges abarbeiten mit mir jetzt, ne? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, jetzt muss hier irgendwie, es ist sehr viel passiert in der Zwischenzeit.
Es ist sehr viel passiert. Genau. Ich habe dich ja auch in Berlin, du lebst ja in Berlin, so, und ich habe dich ja auch in Berlin zufällig getroffen, bei René Hofschneider am Geburtstag. Das war in Wilmersdorf und das war eine Überschneidung von Lovern, oder?
Sehr, 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 sehr lange her, genau.
Das ist sehr, sehr lange her, klar, aber ich bin damals mit René glaubte ich zu gehen. Und da warst du aber auch an seinem Geburtstag. Und ich weiß nicht genau, bist du mit ihm gegangen vorher?
Ich bin mit dem nie gegangen. Ich habe mit dem vielleicht eher mal gelegen.
Okay, René. Marco Hofschneider, sein kleiner Bruder,
ja,
war ja dann mal Hitlerjunge Salomon. Und da sind wir auch schon bei dem brandaktuellen Thema mit diesem ganzen Nazi-Scheißdreck.
Ja.
Im Kino habe ich dich zuletzt nämlich gesehen bei Die Ermittlung.
Ja, und da ist nämlich, heute ist ja der Holocaust, heute ist der 27. Januar, weil das wird ja jetzt später ausgehen, heute ist der Holocaust-Gedenktag und zwar fatalerweise zum 60. Jahr. Und wir hatten gestern auch eine Vorführung im Jüdischen Zentrum in München. Also der Film wird immer noch so als betreutes Sehen überall auch mit Crew-Membern gezeigt. Und gestern haben wir das halt in München gemacht beim eben da in dieser jüdischen. Und genau, da spielt Marco Hofschneider, spielt ja da auch mit.
Genau, deswegen kam ich drauf.
Genau. Und den kenne ich mal in einem Schauspielseminar kennengelernt. Also das hatte mit seinem Bruder dann gar nichts zu tun, sondern das war auch viel später. Und ich habe mich aber sehr gefreut, dass der jetzt auch bei dem Film dabei war und hat auch eine ganz, also man traut sich das kaum bei diesem Film, der ja über den Auschwitz-Prozess geht, der 1965, von 63 bis 65 stattgefunden hat, wo Peter Weiß wiederum ein Theaterstück aus den Unterlagen gemacht hat. Und das haben wir letztes Jahr verfilmt und das war jetzt im Kino und wird ab heute in der Mediathek auf Arte zu sehen sein.
Sehr gut,
jeweils
super.
Immer in, also es sind 11 Gesänge insgesamt und das ist ein 4 Stunden Kinofilm. Und jetzt werden aber die einzelnen Gesänge, kann man dann einzeln
also
gucken.
Quasi wie eine Serie,
ja,
wie
genau.
Teile. Sehr gut, weil ich glaube, dass die Ermittlung im Kino war das richtig, also sich drauf einlass, Kino.
Ja, ja.
Das ist wieder, also das war Theater, Kino. Und natürlich die Themen, also wenn du dich drauf eingelassen hast, du bist da rausgegangen und hast die Tür nicht mehr zugekriegt, du warst einfach bedient. Weil das im Grunde die ganze verlogene, doppelmoralische junge Bundesrepublik irgendwie nochmal zeigt oder einem nochmal so klar gemacht hat, dass die alle quasi mit weißer Weste weitergemacht haben und gelogen haben, dass die Schwarte kracht, wo du denkst, Menschen sind Arschlöcher.
Ja.
Weißt du?
Und also, es ist nicht nur der Prozess fand ja in der Bundesrepublik statt, irgendwie auf Initiative von Fritz Bauer, der da wirklich jahrelang drum gekämpft hat, dass eben nicht nur die großen Nazis vor Gericht kommen, sondern eben auch die aus der zweiten und dritten Reihe, die sich damit rausgeredet haben. Sie haben Befehle ausgeführt, aber im Grunde sind sie dann auch zu Sadisten geworden, zu Mördern geworden und haben, wo einfach ein System Menschen auch in Situationen bringt, wo einfach nur noch Perversion und Sadismus das Normale sind. Und das war, glaube ich, der erste wichtige Prozess, der dann eben auch mal Leute aus der zweiten Reihe zur Rechenschaft gezogen hat. Und 20 Jahre nach dem Ende von Auschwitz und Ende des Zweiten Weltkriegs. Und es war aber nicht nur, also ich habe gestern noch mit einer älteren Dame, die dann neben mir saß, wir waren dann noch was essen, die mir erzählt hat, ihr Vater war mit 18 noch in Auschwitz und der war aber vorher in Sachsenhausen und da hat er sich den Kommunisten angeschlossen, weshalb er dann so ein bisschen den Vorteil hatte, dass er in Auschwitz eher in der politischen Abteilung war und nicht als Jude da war. Das war dann vielleicht ein Vorteil. Und der ist danach aber in die DDR wieder zurück nach Leipzig, wo er herkam. Und da wurde ihm dann in den späten 50er Jahren gab's dann auch nochmal Prozesse gegen Trotzki-Anhänger und so, oder dann hatte irgendwie Stalin nochmal versucht gehabt, da die falschen Kommunisten auch wieder ins Gefängnis zu stecken und dann ist er auch nochmal in die Bundesrepublik geflüchtet. Insofern ist das, also Ost und West in Deutschland ist man mit der Aufarbeitung davon nicht so richtig gut umgegangen für eine lange Zeit.
Nee, ich glaube auch, man kann das gar nicht alles aufarbeiten.
Ja.
Weißt du? Ich habe irgendwie vor Jahren mal mit Professor Susan Neiman, die mal ein Buch geschrieben hat, über, wo sie die Deutschen so gelobt hat für ihr Geschichtsbewusstsein, ne?
Mhm.
Und quasi Amerika und die Südstaaten dem gegenüberstellt. Ne? Deutschland, Ost, West. Und die Südstaaten, die ja heute noch Reifröcke und vom Winde verweht feiern, obwohl sie, ne? Und da ist mir das klar geworden, dass das irgendwie man, auf der einen Seite hat man ja alles quasi, also uns damit zugeschissen im Schulunterricht, was war wann und ne?
Aber das war natürlich, wenn man es dann nochmal zeitlich betrachtet, also Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, aber die Ermittlung, wie gesagt, wurde 65,
ja, okay.
Hat Peter Weiß die geschrieben. Die wurde uraufgeführt an dem Tag, wo ich geboren wurde. Und
ja,
zwar
also
in 13 Theatern gleichzeitig inklusive Ostberlin und London. Dann hat es ja nochmal, also ich habe dann mit dem diese Aufarbeitung in meiner Schulzeit, die fing dann bei mir auch so mit, ja, in der Pubertät an. Ja, ich habe in der Pubertät Jahre dann später. Auch dieses Theaterstück gelesen. Ich weiß, damals gab es 2001 auch dieses dicke Buch über Faschismus. Das waren wirklich so die beiden, ja, das waren so wirklich die beiden wichtigen Bücher, über die man sich anders, man kannte die Geschichte, aber man ist ja nicht so ganz nah rangekommen. Und das waren so die beiden
Bücher. Es war mehr so Daten, Machtergreifung Hitlers, 33. Dann, was war dann und wie lange dauerte welcher Krieg und so, ne?
Ja. Aber die haben mich damals extrem geprägt. Und das war für mich dann auch wirklich eine Beschäftigung über Jahre mit diesem Thema und eigentlich bis heute. Also, wie gesagt, Wittlich kann man da auch nochmal.
Da gibt es ja auch.
Also Trier ja auch, also es gibt ja irgendwie eben in ganz Rheinland-Pfalz die Schrummstädte, es gibt, also hier waren ja wirklich die jüdische Bevölkerung schwer vertreten, Wittlich war eine ganz große jüdische Gemeinde, prozentual gesehen auf jetzt Bevölkerungszahl, weil da gab es einen sehr wichtigen Viehmarkt und die meisten Viehhändler waren jüdische Abstammung und die haben dann bis Belgien, bis Luxemburg, bis Frankreich war das dann eigentlich so ein bisschen sowas wie so ein kleiner internationaler Viehverkauf und da waren die maßgeblich dran Beteiligten, deswegen hatte Wittlich auch diese sehr große Synagoge, die ja heute auch noch steht, es gibt ja auch diese Emil-Frank-Stiftung, die immer noch sehr viel dafür tun, für die, das wäre jetzt schon das nächste Thema, ich dann auch angefangen hatte, für die Lesungen zu machen und daraus hat sich jetzt eine
Kombo entwickelt.
Eine Kombo entwickelt, ne? In Wittlich, Schall und Rauch, mit der wir eben...
Schall und Rauch.
Genau, mit der wir eben mit vier Sängern singen und musikalisch begleitet und unser erstes Programm war ja dann auch jüdische Komponisten der 20er Jahre und das, also wir sind sehr unterschiedliche Sänger. Deutschrocker, eine Jazzsängerin, ein klassischer Bass und ich bin so ein, keine Ahnung, so ein Chansonniette, Reißbrett, sonst was. Und wir haben immer so ein bisschen geschichtliche Themen, die wir dann anhand von Songs abarbeiten mit natürlich auch einer Einleitung. Und vielleicht, du hast es ja mal gesehen,
da sind wir jetzt auch noch bei so einem anderen Thema. Also über die Ermittlungen sind wir jetzt drauf gekommen. Ermittlungen läuft demnächst auf Arte, hast du gesagt?
Seit heute.
Seit heute, ja. Passend zum Tag des Gedenkens, ja genau. Sag nochmal den Titel, ich habe es schon wieder... Die Ermittlung, oh Gott.
Die Ermittlung ist der Titel.
Ist der Titel, ja genau. Also die Ermittlung...
Von Peter Weiß, also nach dem Theaterstück von Peter Weiß. Und Regie hat R.P. Kahl gemacht, um das jetzt an der Stelle auch noch zu sagen.
Okay.
Also ich habe gestern mit unserem Kameramann von der Ermittlung, der lebt seit Ewigkeiten in Los Angeles. Und wir haben dann natürlich auch über Trump geredet und wie das jetzt zum zweiten Mal mit Trump sich in Amerika entwickelt, dass plötzlich diese Tech-Oligarchen dem zur Seite stehen, das ist ja wirklich mehr als beängstigend, weil es gibt genug Leute und auch Leute, die sehr unpolitisch sind, die das einfach wahnsinnig beeindruckt, um es jetzt mal so simpel zu sagen, weil Kohle und Glamour war schon doch, glaube ich, nach wie vor, also ich bin jetzt, wie gesagt, war jetzt das Wochenende in München. Da sind wir mit einem Uber-Fahrer gefahren und es war ein Mercedes. Und dann habe ich gesagt, ach, an dem Tag, als die Inauguration von, ich kann das Wort gar nicht aussprechen, Inauguration von Trump war, bin ich morgens mit dem Tesla abgeholt worden, weil ich da irgendwie einen Job in Babelsberg hatte. Und dachte so, na, das passt ja hier wie die Faust aufs Auge, dass man jetzt in dem Auto fährt. Und dann hat der junge Mann, der uns gefahren hat das halt mitbekommen und meinte, ja, Tesla, toll und... Elon Musk, toller Typ, beeindruckend, was der für eine, der macht halt so diese, das ist so immer noch der Traum vom Tellerwäscher zum Millionär, wie werden Leute.
Aber das ist so retro. Und ich glaube.
Ist das retro?
Das ich ist doch retro. Das nicht. Hatten wir doch in den frühen 90ern
Nein, in
schon.
In unserer Bubble ist das retro.
Die Yuppies. Ja, aber es gibt ja, nicht nur unser,
Geld verdienen, echt einer der wichtigsten Aspekte.
Also ich kann es einfach nicht fassen, dass irgendwie der Turbokapitalismus einfach so drüber, der ist ja so drüber, dass das wo ich immer denke, das muss ja bei jedem jetzt mal angekommen sein, dass wir nicht immer weiter wachsen können und dass das System jetzt sich verändern muss.
Nee, das ist, glaube ich, überhaupt nicht angekommen. Ich glaube, wir sind da wirklich in ganz verschiedenen, man ist da, glaube ich, wirklich in verschiedenen Bubbles drin und die einen wollen und vor allen Dingen, also ich habe das Gefühl, in meiner Jugend war das, wollte man andere Sachen, man wollte vielleicht berühmt werden oder man wollte vielleicht irgendwie was Außergewöhnliches machen oder man wollte die Welt bereisen. Ich kenne heute viel mehr junge Leute, die sagen, ich will jetzt erstmal Kohle verdienen und zwar richtig und nicht nur so ein bisschen so Schröddel-Schröddel Mittelstand, sondern irgendwie, wenn schon, denn schon richtig fett. Mhm. Und da ist man dann auch von sowas beeindruckt und dann vielleicht auch von so einem Dummbatz wie Trump, der ja irgendwie auch so tut, als hätte er sich das Geld selber hart verdient.
Ja, ich merke immer, dass ich da immer, wenn ich länger drüber nachdenke, dass ich die Krise kriege und dass ich dann immer aus dem Thema irgendwann raus muss, weil ich sonst einen zu viel kriege, weil ich mich dann hilflos fühle und dann immer erst wieder die Kurve kriege, wenn ich sage, oh, ein Glück bin ich schon so alt, weil wenn die sich ausgedüdelt haben, da bin ich raus, bin ich weg.
Nein, ich muss mir fällt jetzt gerade ein, man basht jetzt hier gegen junge Leute. Es gibt ja auch das Gegenteil, es gibt ja auch die Friday for Future und also ich meine, das ist ja, aber es sind eben die Lager, haben sich extrem auseinandergezogen und jetzt fällt mir nämlich wieder ein, weshalb ich das überhaupt, wie ich da drauf kam, wo unser Kameramann gestern dann eben von Amerika erzählt hat und wie jetzt so die ersten Tage wieder unter Trump sind und was sich aber eben verändert hat, weil der ja plötzlich inzwischen einen viel größeren Rückhalt in der Gesellschaft hat, einen viel größeren Rückhalt bei den Reichen hat, einen viel größere Möglichkeiten auch hat,
sich politisch ja besetzt hat
zu verändern.
Im Laufe der Zeit,
und zwar in wesentlich kürzerer Zeit. Also er hat ja schon dazugelernt und ist besser vorbereitet, würde ich mal sagen. Und dann hat der gesagt, und ich sehne mich im Moment so, also er meint, es gibt überall eben nur noch diese extremen Bubbles, man ist da, man ist hier, man ist dort, man redet ja kaum noch miteinander und verpönt ist inzwischen eigentlich diese, auch so eine Mitte, egal wo, ob das jetzt eine politische Mitte ist oder eine gesellschaftliche Mitte ist oder also ob es wie gesagt so der Mittelstand ist, ob es eine politische Mitte ist. Und natürlich weiß ich auch von mir selber, dachte man immer, ja, man ist dann wenn eher links oder dann gibt es aber inzwischen eher die eher Rechten und man hat dann auch immer gedacht, so politische Mitte ist fad. Und ich glaube, das hat sich aber so, und das hat ja auch viel mit der Demokratie zu tun. Das Demokratie ist ja eben ein Mehrheitskonsens. Und ich glaube schon, dass man über die Idee nochmal neu nachdenken sollte, ob man nicht mal wieder sich in eine Mitte bewegen sollte.
Ja, wo wäre die heute? Die muss man ja wieder neu justieren.
Ja, ja.
Weil, also ich habe irgendwie immer so für mich das Gefühl, dass...
Also rechts ist jetzt die neue Mitte, meinst
so,
du?
Ja, keine Ahnung, die Mitte hat sich ja verteilt jetzt, ja. Ne? Irgendwie so.
Naja, aber eigentlich müssten wieder die Kräfte in versuchen, in eine Mitte reinzukommen. Im Moment
setzt
wollen sie alle
Solidarität
voneinander weg.
Und das setzt eben auch voraus, was ich halt immer denke ist, also wenn du als Sozialtante, da komme ich immer wieder mit meinem Thema, wenn du jahrelang als Sozialtante arbeitest, am Rand der Gesellschaft da unten und dafür bezahlt wirst, dass du das Elend von der Straße räumst, so, das ist... dadurch, dass jetzt so viele, sag ich mal, die Turboreichen turboreich sind und diese Mittelstand, das, was mein Papa war, Postoberinspektor und meine Mama, Lehrerin, weißt du so, dass die sich entweder raushalten oder nirgendwo mehr mitspielen oder nach rechts oder links gehuscht sind und dass die nachkommen, viele davon apolitisch zu sein glauben, weil sie dem Mammon, wie du sagst, weil sie sagen, ich will mal was erreichen, ich habe keine Zeit für Politik und die mir anbieten, ich kann schnell reich werden, das sind die richtigen. So. Und ich glaube, dass die verschiedenen Lager sich nicht mehr berühren.
Ja.
Und deswegen auch gar nicht mehr, also ich meine, jemand, der heute ein Monatsgehalt von 20.000 hat, der weiß nicht mehr, was es bedeutet, das interessiert ihn wahrscheinlich auch gar nicht, wie landet jemand auf der Straße? Wie kann sowas passieren? So, ne? Ja. Oder kann sich gar nicht vorstellen, dass er sich überlegen muss, ob er sich jetzt die Schuhe leistet oder erst zum nächsten Ersten
Ja, das, ich glaube, das, ne, hat also ja da eben gar nicht
diese normalen
alles nur
Dinge kommen bei diesen Superreichen ja gar nicht mehr vor.
Naja, das ist ja, also ich meine, das ist ja schon, das war ja schon unter Louis XIV so ungefähr. Das ist ja gar nicht, das ist ja nichts Neues.
Aber wir sind ja heute nach der Aufklärung.
Ja, ja.
Wir sind ja nach der Aufklärung und es war ja schon mal so sozialer. Es war ja schon mal sozialer in den 80ern, 70ern, 80ern. Also es war jedenfalls nicht so so Turbo.
Ja, weil es glaube ich, weil es flächendeckend dann man sich damit anders begnügen konnte und es ging einem ja auch gut. Gut, man könnte jetzt, also wenn wir jetzt in den Kapitalismus einsteigen, können wir dann gleich sagen, dann ging es uns in Mitteleuropa supi und wir haben dann in Afrika ausgebeutet. Also das gibt's ja auch immer. Und jetzt haben sich vielleicht auch Kräfte verschoben. Auf einmal heulen die Deutschen rum, weil sie keine Waschmaschinen und Autos mehr verkaufen können. Wie uns ging's ja auch gut, weil wir Autos verkauft haben. Darf man ja auch nicht vergessen. Und dass es einem aber jetzt, also dass man so eine, der Mittelstand ja plötzlich so eine existenzielle Krise hat. Und das sind ja, glaube ich, die das deutsche Rückgrat immer waren. Und die sind jetzt am Straucheln und auf einmal werden die alle panisch. Ich glaube, das hat viel auch damit zu tun. Und auf einmal muss man sich dann eben mit so einem Elon Musk vergleichen und nicht mehr mit einem Volkswagen-Konzern. Das ist auch ein Unterschied. Man hat plötzlich so einen einzelnen Haiopai, der irgendwie auf den Mars fliegen will.
Und es ist natürlich
ein Unterschied.
Digitalisierung gewesen zwischen dem, was wir noch kennen, als wurden. Also
jetzt sind wir richtig politisch.
So. Nee, jetzt steigen wir da, jetzt kriegen wir direkt nochmal die Kurve.
Die Kurve kann ich jetzt gleich schon wieder einführen. Weil, bitte? Naja, wenn wir jetzt doch so semi im gesellschaftlich relevant. Wir haben nämlich jetzt gerade, ich war ja letzte Woche auch auf dem Max-Ophüls-Festival. In Saarbrücken, genau, weil da ein Film lief, in dem ich auch mitspielen durfte. Und ich muss wirklich sagen, durfte, weil das so eine tolle Arbeit war mit einem Kollegen von mir, der eigentlich auch Schauspieler ist, der auch mal ganz kurz Tatort-Kommissar war, Benjamin Kramme. Der aber jetzt seit ein paar Jahren, erstmal hat er nochmal eine Umschulung gemacht zum Sozialarbeiter.
Aha.
Weil er irgendwann auch so ein bisschen, glaube ich, die Schnauze voll hatte von dem Schauspielbetrieb und wie man da eigentlich dann teilweise sein Geld ja oft auch mit ein paar blöden Sachen verdienen muss oder so. Also jetzt alle Beweggründe kenne ich nicht. Auf jeden Fall hat er nochmal eine Umschulung gemacht, weil ich glaube, er wollte eben was anderes, Wichtigeres in seinem Leben machen und hat aber auch angefangen, Kurzfilme zu drehen. Da habe ich vor ein paar Jahren schon mal bei einem ganz tollen Film mitgespielt, der Alternativen hieß, der auch sehr viele Preise gewonnen hat. Und jetzt waren wir da mit seinem ersten Langspielfilm-Debüt, waren wir in Saarbrücken. Das hat er mit seiner Frau zusammengeschrieben, die auch die Hauptrolle spielt. Und das hat er aufgrund seiner Tagebucheintragung geschrieben, die er in den 2 Jahren, die er in einem Hospiz gearbeitet hat, gemacht hat. Und es ist ein toller Film über eine junge Frau, die Krebs hat und irgendwie ihre letzte Stätte ist, oder ihre letzte Aufenthalt ist, dass sie ins Hospiz muss und sie sich total dagegen sperrt und auch wütend ist. Und das ist überhaupt kein Wohlfühlfilm, kann er ja nicht sein. Ja. Aber es ist auch keiner, der so versucht, so eine emotional irgendwie so eine Rührung zu machen. Es ist echt ein harter Film mit einer harten jungen Frau, die voller Wut ist und mit ihrem Leben überhaupt nicht abgeschlossen hat, mit ihrer Mutter ein Problem hat, die auf ihren Sohn aufpasst, der sie nicht mehr sehen will, die Leute im Hospiz nicht leiden kann, sich von allen abkapselt und dann so langsam innerhalb dieses Films wird es dann eben doch eine Geschichte, die man auch unbedingt bis zum Ende sich ansehen will, aber es ist eben auch harte Kost. Der wurde jetzt gerade als, wir haben glaube ich einen Preis für den gesellschaftlich relevanten Film gewonnen.
Okay.
Und das ist jetzt nicht so verwunderlich bei diesem Thema, aber wir haben auch den Publikumspreis gewonnen und das war jetzt wirklich ganz,
also wahrscheinlich das ist eine seltene Schnittmenge,
das
oder?
Ist eine ganz große Ehre, weil wir wirklich dachten, naja, da geht man ja dann doch lieber in ein anderes Thema rein, wenn man schon mal ins Kino geht. Als
wo die Welt ja sowieso schon so schlecht ist.
Genau, weil wer will sowas sehen, aber wie gesagt, das Publikum, was es gesehen hat, hat uns da irgendwie
toll.
Jetzt für gewählt.
Wie heißt der Film nochmal?
Ach so, habe ich gar nicht gesagt.
Ja, nee, hast du den?
Der heißt Ich sterbe, kommst du von Benjamin Kramme.
Ich sterbe, kommst du, okay. Ja. Mir ist mal aufgefallen, wo du es gerade sagst, mit, wenn ich selber nicht gut drauf bin oder deprimiert bin und dann ins Kino gehe, dann gehe ich ja ins Kino und gucke mir was Leichtes an.
Ja.
So, das stimmt aber nicht. Eine Freundin von mir hat mich vor Jahren damals in einen Lars von Trier Film quasi gezwungen und sie hat gesagt, du kannst nach 10 Minuten rausgehen, wenn der Film für dich scheiße ist, dann gehe ich mit raus. Aber versuch mit mir da reinzugehen. Und dann bin ich mit ihr da rein und es war tatsächlich die erste Erfahrung, dass ich in der Depression, also mir ging es richtig scheiße damals, dass mich ein Film, der vom Weltuntergang erzählt, quasi aus meiner Depression rausholt.
Naja, manchmal hilft es ja auch,
zu sehen, wenn es an Trauer. So nicht, weil es war wirklich so traurig, dass es einfach, weil Trauer ist keine Depression,
ja,
weißt du?
Ja.
Und traurig zu sein ist heilsam, wenn du eigentlich depressiv bist. Ja, es ist wie so ein Kanal, der sich öffnet. Egal.
Das ist halt schon mal eine interessante Therapieform, würde ich sagen. Es kann, also ich weiß, ich habe mich jetzt lief ja dieser Almodovar schon die ganze Zeit im Kino, wo es ja auch um Sterbehilfe geht und den hatte ich bis jetzt diesen Winter noch keine Lust mehr anzugucken. Mhm. Also insofern ging es mir da auch ähnlich und ich weiß ja auch, also das ist ja oft so eine Diskussion, auch bei unserem Tatort oder so, nie ist mir zu anstrengend oder zu dies, zu das, dass viel, was auch im Fernsehen ja gezeigt wird, dass Leute dann noch sagen, ja, wenn ich dann von der Arbeit komme um 17:45 und die Glotze anmache, dann will ich unterhalten werden und dann will ich nicht nachdenken müssen und dann will ich kein Arthaus und dann will ich nicht dies und dann will ich nicht das.
Aha.
Das finde ich total legitim. Was ich natürlich überhaupt nicht legitim finde, ist, wenn dann alle denken, sie müssten das jetzt nur noch in die Unterhaltung treiben. Deswegen finde ich natürlich toll, dass es immer noch, dass Leute immer noch den Mut haben und die Kraft haben und irgendwie den Willen haben, Filme zu machen, die sperriger sind, die erstmal anders daherkommen, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, dass es für solche Filme überhaupt noch Geld gibt, Förderungen gibt und so weiter.
Nächstes Thema.
Das ist ja,
dass es noch Geld gibt. Ich habe letztens geträumt, dass in Berlin die Volksbühne dicht macht. Weil sie kein Geld mehr hat. Das habe ich echt geträumt. So ein Scheiß träume ich. Wie ist denn in Berlin
naja,
im
so
Moment?
Scheiß ist es ja alles gerade gar nicht. Ne? Wir haben ja gerade in Berlin ganz schlimme kulturelle Einschnitte. Das war ja jetzt gerade schon. Das natürlich, dann wurde sehr rumgeschrien und dann wurde den großen Theatern doch nochmal ein bisschen mehr gegeben. Und dann fällt ja meistens hinten, fallen ja dann die kleineren Theater oder die Off-Theater hinten runter. Und je breiter so eine Szene aufgestellt ist, desto mehr kann die sich ja gegenseitig befruchten. Und also wir hatten jetzt, ich war in Saarbrücken, ich war jetzt in München, da war ich noch auf dem Bayerischen Filmpreis, da wurden jetzt einige Reden, Dankesreden gehalten, die sehr politisch waren, was ich toll fand. Es gab ein tolles junges Dokumentarfilm-Duo, wo ich jetzt den Namen der beiden Herren, verzeiht mir, die waren nämlich wirklich ganz spannend, vergessen habe. Die haben einen Preis gewonnen und haben wirklich eine tolle Rede auch gehalten und eben natürlich auch nochmal gesagt, wenn jetzt an der Kultur gekappt wird, dann sind die Wege in die Extreme und vor allen Dingen in die Rechtsextreme, die sind dann noch größer und das darf man echt nicht vergessen. Jella Haase hat auch, muss ich sagen,
die habe ich gehört, super Jella Haase,
Rede
ganz
gehalten,
toll. Fand
wo
ich auch.
Auch echt froh bin, weil die ja nun wirklich von wegen Unterhaltung macht die ja alles und die hat eine riesige Reichweite und eben auch bei
und
jungen
auch junge Leute, wichtig.
Und das fand ich großartig, was die da, wie klar die da auch waren, was sie da gesagt hat, sollte man nochmal nachgucken.
Ja, Jella Haase war wirklich großartig. Ja, schön, aber wenn die Politik dann in der Kultur wenigstens noch besprochen wird oder aufgefordert wird, ich rede heute so geschwollen, weil du mir so intellektuell daherkommst jetzt.
Entschuldigung,
Barbara,
weil ich die Brille anhab.
Ja, weil du die Brille anhast. Keine Ahnung. Wir kennen uns von früher aus dem Zappotex. Barbara.
Wir haben jetzt aber beide die Brille an. Ich habe jetzt nur die Brille an. Wir haben beide einen Sakko an.
Und beide ein braunes Sakko.
Und beide auch noch hier so eine Art.
Ja, ist echt schräg. Als ob wir uns verabredet hätten. Ja, haben wir ja gerade nicht. Nee, ich muss jetzt gerade mal, weil ich merke, ich bin so total unauthentisch. Ich versuche gerade seriös zu sein und es funktioniert überhaupt nicht. Aber gut. Barbara, anyway, du hast mir ganz viele Sachen geschickt per WhatsApp, was ich alles sagen soll, was du alles machst.
Nee, es ist wirklich, du erwischst mich, also da wir uns ja jetzt eigentlich mit dem Datum total vertan haben, aber du erwischst mich jetzt gerade natürlich Also das ist heute wirklich so, es ist eigentlich heute der Tag zum Prahlen für mich.
Ganz Angebertag, Angeber-Barbara.
Das ist der totale Angebertag, weil es kommt gerade alles zusammen, das ist sonst das Jahr über ja nicht so. Aber es ist, wie gesagt, die Ermittlung läuft heute auf Arte an. In 3 Tagen läuft der Film in der ARD an, wo ich letztes Jahr für den Filmpreis nominiert war. Sprich mit mir heißt der von...
Oh, Sprich mit mir, wollte ich im Kino sehen. Hab ich verpasst.
Der läuft nächste Woche im Fernsehen.
Da bist du Mutter von so einer und fährst mit deiner Tochter in Urlaub. Ist es der Film?
Genau, das ist dieser Rügen-Film. Also den wir dann auf Rügen gedreht haben, Mutter-Tochter-Geschichte. Genau.
Wow.
Der und dann war jetzt aber gerade... Und da der lief ja vor 2 Jahren in Saarbrücken. Da hat die meine Tochter gespielt hat, hat ja den Nachwuchspreis auch gewonnen. Da war ich dann letztes Jahr für den Filmpreis nominiert, beste Nebenrolle.
Hab's nicht gekriegt. Wer hat's gekriegt? Ich hatte jetzt erst eine Schauspielerin, da habe ich gesagt, ich wollte ja auch mal Schauspielerin werden mit 18. Nee, konnte ich leider nicht werden, weil diese Konkurrenznummer.
Natürlich hast du auch immer in der Schauspielschule, am Theater, aber auch nachher beim Film, wo du immer denkst, warum denn ich nicht, warum denn die anderen oder so, was ist denn da los?
Aber du hast mir mal gesagt, ne, da habe ich gesagt, ja Barbara, ich sehe dich ja immer im Fernsehen und überhaupt. Und da hast du gesagt, ja, aber ich bin dann habe ich vorsichtig ausgedrückt, aber nicht immer in der Hauptrolle, meinte damit aber, dass die Leute, dass du so eine bist, wo man sagt, ach die, ja. Weißt du, weil man dein Gesicht nie vergisst, wenn man dich irgendwo mal gesehen hat. Und dann habe ich gesagt, ja, du bist ja dann aber öfter so Nebenrollen. Und dann hast du gesagt, das heißt
das
nicht
hast du gesagt,
Nebenrollen.
Du Zicke?
Ja, das habe ich zu dir an der Berlinale gesagt, wo ich dich in meine Fernsehsendung eingeladen habe. Und dann hast du gesagt, das heißt nicht
Act.
Ganz genau, das heißt Supporting Act. Und in Amerika gibt's dafür auch einen Oscar.
Naja, hier ja. Also wie gesagt, ich war ja auch für die beste Nebenrolle beim Deutschen Filmpreis nominiert. Also das ist ja schon, ich glaube, mein Werdegang war schon auch immer so, dass ich eben viele Nebenrollen gespielt habe und natürlich da ein bisschen den Vorteil hatte, dass man sich in verschiedene Richtungen ausprobieren konnte. Erstens war ich schon minimal ein bisschen älter, weil ich habe vorher noch studiert. Und war dann aber auch nicht so in diesen klassischen Theaterfächern, gibt's ja so die jugendliche Geliebte und den oder der jugendliche Liebhaber, die jugendliche Liebhaberin. Und es gibt eben auch dieses, ich muss diesen Witz immer wieder machen, aber es war wirklich auch immer so, es gab im klassischen Theaterfach gab's auch immer die komische Alte. Und ich habe sehr früh schon geahnt, dass das mein Rollenfach werden wird. Also wenn man mich irgendwo reinpackt, dann da. Und das hat mich aber immer so ein bisschen nicht ausruhen lassen können. Ich musste nicht so richtig ehrgeizig sein. Ich habe immer gedacht, das kommt ja erst. Ich bin auch noch jung, habe noch Zeit. Ist ja alles später kommt. Jetzt bin ich natürlich schon so langsam oder jetzt bin ich eigentlich schon drin im komischen alten Fach. Genau. Und aber ich hatte da Anlass Zeit, weil ich habe natürlich ganz viele Kolleginnen an mir auch vorbeirauschen sehen, die total viel Erfolg hatten, die ganzen großen Rollen gespielt haben, aber die wurden dann natürlich oft auch, weil Frauenbilder ja auch so gezeigt wurden, dann in diesem einen Bild gezeigt und als die sich da rausgewachsen haben, haben die es dann nicht in ein anderes
War's
Fach
das
geschafft.
Dann?
Ja. Und das war bei mir halt nicht so. Ich bin immer so hinten durch die Seitentür noch eine andere kleine Tür durch. Ich habe auch immer so Schlüsselchen gesammelt, wo ich dachte, ach, jetzt mache ich mal dies, jetzt mache ich mal das.
Okay.
Jetzt komme ich mal da an. Und
aber, du warst auch mal in Hollywood. Oder nicht?
Na, da war ich mal privat.
Oder du hast
Nein, aber ich
Story
mal
gab's doch da
in
mit
einem
George
Hollywood-Film
Clooney?
Mitgespielt. Ja.
Was war das?
Da war sogar mal mein Vater beeindruckt. Ich war mal ganz groß auf der Leinwand bei der Oscarverleihung, weil ich bei The Reader mitgespielt habe.
Der Vorleser.
Genau.
Mit
und
Kate
da wurde
Winslet?
Eben bei da wurde dann bei Bestes Drehbuch wurde meine mini kleine Szene. Also ich war da, im Grunde hat mein damaliger Freund, mit dem ich Englisch gesprochen habe, hat dann auch gesagt, ich müsste eigentlich einen Oscar kriegen für Best Supporting Extra. Also der, weil man da im Grunde als deutscher Schauspieler in diesen großen Produktionen oft dann im Grunde bessere Statistenrollen hat, mit ein bisschen sprechen. Und ich hatte so eine kleine Rolle, okay, und die wurde aber groß bei Bestes Drehbuch gezeigt und wirkte dann natürlich auch ganz anders. Und dann haben mich gleich meine amerikanischen Freunde angerufen und meinten, oh mein Gott, hab ich ja die Oscars. Meine Eltern haben es auch gesehen und mein Vater war da mehr beeindruckt als sonst, was mich auch ein bisschen hat wundern lassen, weil er ist eigentlich auch Deutschlehrer gewesen und der müsste im Grunde den ernsten Themen, aber der ist wohl auch Mainstream. So, Papa, jetzt weißt du Bescheid, wenn du das hörst.
Aber deine Eltern, liebe Grüße an dieser Stelle, habe ich auch kennenlernen.
Mein Vater wird jetzt am Wochenende 90.
Wollte ich doch sagen.
Genau. Deswegen war ich damit
mega in Schuss. Mega in Schuss. Also alles immer Preis-Leistung.
Ach stimmt, du hast sie ja bei der Premiere.
Ich habe sie bei der Tatort-Premiere in Wittlich, Hammer übrigens, da mietet wer da auch immer, Tatort oder du oder was, das ist ein riesen...
Mit dem Wittlicher Kinobetreiber. Mit
ja,
dem,
das ist komplett voll. Und du hattest mich eingeladen, ich bin mit Tanja damals gekommen, der ganze, wir haben keinen Parkplatz mehr gekriegt, dieses ganze Riesenkino, alles dicht wegen Barbara aus Wittlich spielt im Tatort mit und das Kino, also so ein Blockbuster-Haus.
Also wir haben sozusagen im Wittlicher, wie heißt das... Eifel, Mosel,
ein riesen Blockbuster-Kino, Palast.
Genau,
ja.
haben wir mit dem, was wirklich auch toll ist, weil ich jetzt, das ist jetzt auch schon der vierte Film. Ich glaube, wir haben jetzt schon zwei Tatorte da gezeigt und wir haben sozusagen so ein Public Viewing im Kino toll, bei der Live-Übertragung, als der dann irgendwie jetzt vor 2 Monaten lief. Und die Ermittlungen habe ich da aber auch noch gezeigt.
Oh wow.
Das lief jetzt auch noch mal vor einem Monat oder
Kamen
so.
Kamen da Leute?
Ja, ja. Und es sind alles wirklich, wir haben die 4-Stunden-Version gezeigt, weil es gibt noch eine 3-Stunden-Version, die gestern in München gezeigt wurde, wo man, finde ich, diese, also ich vermisse die eine Stunde, die nicht drin ist. Das finde ich fast frevel, dass die nicht dabei ist. Die muss man sich jetzt im Fernsehen angucken. Da kamen Leute und die sind auch alle bis zum Schluss geblieben. Also ich habe dann auch bei meinen Eltern, wo ich dachte, vielleicht wird das doch ein bisschen zu lang für die und es waren Leute, die vorher gesagt haben, wir wissen nicht, ob wir die 4 Stunden schaffen, aber es sind wirklich alle bis zum Schluss geblieben, weil der Film packt einen ja auch.
Und das, vor allen Dingen, wow, ja, die Generation von Menschen, die ja Mitte der 60er das irgendwie wahrscheinlich in den Medien so gar nicht mitbekommen haben, auf dem Dorf, glaube ich nicht, also dass sie das so deutlich mitbekommen haben. Also dass die Medienberichterstattung damals so war, dass man inhaltlich Tatsache diese Prozesse verfolgen konnte.
Ja, dass man vor allen Dingen, ich glaube, man muss sich dann auch damit beschäftigen, um überhaupt zu wissen, was dieser Prozess ist, weil der wird dann oft mit dem Nürnberger Prozessen verwechselt. Mhm. Und eben, wie gesagt, das Interessante daran ist ja, dass sozusagen schon die Schergen, die einfacheren, die eher zufälligen, die haben ja, das waren ja nicht alles Leute, die da hingegangen sind, weil sie dachten, ich gehe jetzt in so ein Camp und will Leute umbringen, sondern die sind ja da irgendwie auch gelandet. Gut, die waren meistens bei der Waffen-SS, aber das haben die ja auch, glaube ich, das ist ja nicht so alles so sehr freiwillig passiert, sondern die sind dann plötzlich da gelandet und
dass da auch
sind
eine Entwicklung
verroht
hin passiert, ja, ist Verrohung und so weiter. Ne? Ja, nee, auf jeden Fall absolut sehenswert, die Ermittlung. Ne? Auf Arte nochmal. Wie kam ich jetzt auf deine Eltern? Deine Eltern, meine Eltern. So, und ich habe ein Foto gemacht von dir und deinen Eltern an diesem Kinoabend und habe das dann 2 Tage später meinen Eltern gezeigt, ne? Weil der Papa fragt mich immer, mein Papa ist 87, wird jetzt 88, Papa fragt mich immer, und was gibt Neues? Und dann bin ich immer froh, wenn ich ein paar Fotos zeigen kann, ne, im Handy. Und dann sagt der Papa, oh, die da kenne ich. Die kenne ich. Woher kenne ich die? Da habe ich gesagt, aus dem Fernseher. Weißt du, Papa? So, ne? Und genau. Und dann habe ich deine Eltern gezeigt. Sag ich, guck mal hier, die Leute sind auch euer Alter. Oh, die sehen aber noch gut aus. Die sind aber noch gut. Ja, oh, die
also
Frau
ist aber. Ich muss immer, hier gibt's, so. Doch, hier gibt's einen Holzboden. Ich muss draufklopfen.
Ja, klopf auf Holz schnell.
Meine Mutter ist nämlich am 6. Januar 91 geworden.
Was, deine Mutter ist hat die 90
ja
schon? Wow.
Ist, also insofern, man freut sich ja wirklich. Also ist ja inzwischen, manchmal merke ich schon, dass ich jetzt schon mit dem Alter meiner Eltern angebe, weil das jetzt schon so. Und ich weiß aber, dass meine Mutter hatte irgendwann mal, das ist jetzt auch schon eine Weile her, als sie 80 wurde, hat sie gesagt, ich hatte nie Probleme mit dem Alter. Das hat mich irgendwie nie gestört, dass ich älter werde. Aber diese Zahl 80, die ist nicht schön. Und jetzt ist sie 91 geworden. Und da muss sie sich auch, das schafft sie ähnlich schlecht, wie ich das schaffe, dass ich dieses Jahr auch eine runde Zahl habe, die ich überhaupt nicht aussprechen will jetzt.
Nein, ich
weil,
auch nicht.
Weil es wirklich plötzlich diese Zahlen so weit entfernt sind von dem, wie man sich selber fühlt.
Ja.
Und ich finde es natürlich auch toll, dass meine Eltern sich ja doch noch um einiges fitter fühlen und ja auch noch um einiges fitter sind als diese Zahl, die
ja
ihnen da jetzt vorsteht.
Das ist auch nur eine Zahl. Ich sag halt, also ganz ist nur eine Zahl. Von wegen, ich habe mich vor 10 Jahren fand ich ganz schlimm. Vor 10 Jahren fand ich es ganz, ganz schlimm, älter zu werden. Jetzt geht's schon wieder. Weil jetzt bin ich schon so drüber, dass ich sage, dass ich dieses Selbstbewusstsein, was ich heute habe mit mir, hatte ich vor 10, 15 Jahren noch nicht. Na,
und also die 50 fand ich nicht so schmerzhaft, aber was da jetzt kommt...
Was da jetzt kommt, finde ich auch gruselig.
Finde ich auch gruselig und ich weiß aber, dass ich mit 17 auch das erste Mal wirklich gelitten habe, dass ich älter werde.
Ehrlich, mit 17?
Ja, und da fällt mir jetzt, siehst du, kann ich gleich Werbung machen, weil wir mit Schall und Rauch eine Becher-Nummer nach dem anderen. Ich bin hier nur zum
Schall
Angeben
und Rauch, ich ergänze für die Zuhörer, damit ich auch mal zu Wort komme. Das Schall und Rauch Ensemble ist diese Kombo aus Wittlich, über die wir schon gesprochen haben, die ursprünglich mal jüdische Songs aus den 20ern.
Ja, wir haben uns so ein bisschen über dieses Emil-Frank-Institut haben wir dann unsere erste Show gemacht, eben über die 20er Jahre, über die jüdischen Komponisten und dann hatten wir über ein 50er Jahre Programm, dann 60er bis 80er Jahre und jetzt machen wir, und das weiß ich auch erst seit einer Woche, im April, am 27. April, glaube ich, werden wir wohl hier auch die Eröffnung mitmachen für den rheinland-pfälzischen Kultursommer und da ist das Thema dieses Jahr Forever Young und jetzt machen wir nämlich ein neues Programm, wo es um Alter oder um eben, älter werden, alt werden, Alter, um alles geht, was mit sowas zu tun hat. Und da haben wir auch ein Medley über 17, weil 17 wohl doch auch so eine Zahl ist, die nochmal was Besonderes ist. Es ist dann
also
wohl
wahrscheinlich
17
die
ist,
Kindheit
glaube ich, so
beendet
offiziell
so.
Das Ende von
unbeschwerter Kindheit.
Und so dann ging mir das auch mit 17. Also ich weiß, ich habe echt geheult wie ein Schlosshund, weil ich dachte, nächstes Jahr werde ich 18, dann bin ich für alles selber verantwortlich.
Okay.
Das fand ich irgendwie ganz blöd.
Nee, ich glaube, das war bei mir mit 30. Egal, gut, das führt dir zu weit so.
Ja.
Genau, du fährst jetzt zu deinen Eltern auch. Wenn du hier zu tun hast, fährst du auch zu Mama und Papa.
Naja,
oder?
Ich fahre jetzt vor allen Dingen auch, weil mein Vater ja am Wochenende 90 wird.
Ach, hast du ja gesagt.
Genau, also ich war in Saarbrücken und musste dann aber noch nach München und komme jetzt nochmal hier zurück.
Und wohnen tust du aber in Kreuzberg nach wie vor.
Wohnen tue ich in Kreuzberg und ich muss dann auch nach dem Geburtstag ganz schnell nach Berlin, weil ich ab nächste Woche im Baltikum drehe.
Was machst du da?
Da machen wir eine Krimi-Komödie für Amazon.
Okay, Serie oder was?
Nee, es ist ein Film, aber mit Bastian Pastewka und was Komisches, wo ich mich sehr drauf freue.
Was witziert.
Ja, das ist gut, dass ich da mal jetzt irgendwie, also jetzt haben wir über lauter ernste Filme geredet oder über eben auch so arthausigere oder relevant, also gesellschaftlich relevant oder Prädikat wertvoll. Und jetzt lasse ich es mal ein bisschen anders krachen und freue mich da.
Bastian Pastewka ist bestimmt ein netter Typ, oder?
Ich habe mit dem schon gedreht, der ich würde ja jetzt auch gar nichts so Schlechtes gegen ihn sagen, es wäre blöd, ne? Macht man eh nicht. Nein, aber man kann mit gutem Gewissen sagen, der ist nett, der ist lustig und der ist schlau. Und das ist ja immer eine gute Kombi.
Auf jeden Fall, selten genug.
Ja.
Bei Gegengeschlechtern.
Bei Männern.
Bei Gegengeschlechtern ab einem gewissen Alter selten zu finden.
Ja, vor allem schon in dem Alter ist das gar nicht mehr so einfach.
Ey, in unserem Alter noch. Also ich meine, früher, das habe ich auch letztes Mal schon, in den 80ern gab es immer die Arschlöcher ganz viele. Jetzt gibt es irgendwie die jetzt 70 plus sind, die gucken nach uns. Ekelhaft, wirklich. Wo ich echt denke, nee, ich will nicht. Jedes Mal, egal, Fußpflege meiner Mutter. Ich bringe die Mama zur Fußpflege, weißt du, sitzt ein Opi und wartet auf seinen Termin.
Und flattert.
Knick, knack. Und knipst mir ein Auge und so weiter. Hallo?
Ja, aber ich wurde zum Beispiel letztens auch, und das ist leider Gottes auch, also wenn man jetzt mal über Rollenbilder von Frauen im Film und Fernsehen redet, Es ist leider Gottes auch immer noch so, vor allen Dingen im Fernsehen, dass es mit größter Selbstverständlichkeit die älteren Männer mit den jüngeren Frauen besetzt werden.
Na klar.
Und das oft auch von Redakteurinnen und Regisseurinnen. Und da will ich jetzt nicht gendern, sondern da meine ich jetzt von Frauen, dass die das auch so denken, dass man irgendwie einen Mann, der fast 20 Jahre älter ist,
als glaubhaft
eindeutig neben die Frau packen kann, ohne dass das besprochen wird. Wenn es andersrum wäre, wäre das natürlich Hauptthema des Films.
Also genau, dann ist es das Thema.
Ist es Thema
ältere Frau liebt jüngeren Mann oder so. Ne?
Genau.
Und nicht dieses ganz normale, wir haben jetzt einfach hier ein Pärchen, sie ist 60, er ist 38. So.
Nee, das ist dann, das wird dann das Hauptthema des Films. Und wenn das nicht ist, dann wirst du halt auch nicht so besetzt. Also das gibt es dann gar nicht. Ja.
Schon krass. 20, 25, dass das noch so läuft. Wahnsinn.
Ja, und dass es im Grunde auch noch weiter so gefördert wird, weil das irgendwie die anscheinend den Sehgewohnheiten entspricht. Ne? Das ist irgendwie
das ja auch irre. Es gibt ja jetzt auch so ein, habe ich so das Gefühl, in den sozialen Medien gibt es ja jetzt auch so, sie backt wieder mal ganz gerne was raus oder brät ihm gerne mal wieder ein Schnitzel in der Pfanne. Dass da irgendwie sowas läuft, dass die jungen Ladies, junge Frauen, plötzlich wieder so dieses Heimchen am Herd-Ding auspacken. Also irgendwo habe ich das gesehen, Insta oder Facebook oder was, wo das wieder so ein bisschen so in die Richtung geht, dass das auch schick ist.
Naja, vielleicht ist es, also meine Eltern, die immer beide viel gekocht haben, die haben ihre größten Kriege bis heute in der Küche. Vielleicht ist das ja auch ganz geschickt, wenn nur einer kocht.
Keine Ahnung. Also mein Papa hat samstags immer, die waren beide berufstätig und samstags hat Papa, weil er gern gekocht hat, immer Nudeln mit Gehacktes gemacht. Pasta Schuta oder Bolognese oder wie das heißt. Und Papa hat das immer mit Äpfeln gemacht und der hat das so ganz, also so süß-sauer irgendwie. Das war das beste Pasta, also die besten Nudeln mit Gehacktes ever. So, und meine Mutter hat nie gern gekocht und meine Mutter macht sich heute noch, erwische ich die dabei, wie sie im Stehen sich eine Stulle schmiert, in der Küche die Stulle im Stehen ist und ich dann immer sage, und der Papa? der kann sich ja auch ein Schmier machen.
Naja, sicher. Aber eben, aber das ist natürlich, klar, hat ja auch viel damit zu tun, wenn zwei Leute berufstätig sind. Ne?
Das ist ja, und das war bei uns immer normal.
Ja.
Also bei uns hat jemand gekocht, der gerade da war. So, ja, oder die Oma oder deswegen bin ich auch nie so, ich bin auch nie so geschlechtsspezifisch erzogen worden, kann ich nicht sagen.
Ich auch nicht.
Gar nicht. Und das in den 70ern.
Ich glaube, nein, ich glaube sogar eher, also um Gottes Willen, ich will jetzt gar nicht mit dem Gender-Thema anfangen.
Weil das haben wir auch in jeder Folge drin.
Nein, aber ich glaube, wir sind sogar eigentlich so eine Generation, die, also bilde ich mir ein, ich habe letztens allerdings auch ein Interview gegeben mit einer Journalistin, haben wir lange drüber geredet, weil die das komplett anders empfunden hat. Also meine Eltern waren eben auch beide berufstätig und das war dann, also dann ist die Rollenverteilung einfach schon nicht mehr so klassisch wie in den 50er Jahren. Also bei meiner Oma und bei meinem Großvater war das halt so, meine Oma hat den Haushalt geschmissen und mein Großvater hat irgendwie
das Geld einen
Betrieb gemacht, Bella Figura gemacht und den Tausendsasser und meine Oma hat im Hintergrund rumgewurschtelt oder so. Und das ist natürlich immer auch dem geschuldet, wie das halt gerade funktioniert. Aber ich bilde mir trotzdem ein, dass eben auch so unser Großwerden oder ich als Kind, mein wichtigstes Kleidungsstück war die Lederhose.
Diese Bayern-Lederhose.
Naja, diese dicken Lederhosen mit diesem, was war denn das,
Hirschhornknöpfen.
Ja, und aber ich glaube ja auch so, war sogar Hirschleder oder weiß
ja,
ich nicht.
Ja, die gab es ja auch dann in
Rot
oder in Grün.
Mit den Dingern kamst du ja jeden Berg runter. Da konntest du dich einfach auf den Hintern setzen und runterrutschen. Und das war so, also ich habe eben diese, ich kannte das auch nicht, dass man in Klamotten so eingeteilt wird. Also dass Mädchen nur Kleidchen tragen und Jungs nur Hosen. Also gut, Hosen haben die Jungs immer angehabt. In meiner Jugend hatten die jetzt keine Kleidchen an.
Nee.
Aber dann kamen die 80er Jahre und dann waren alle androgyn und dies und das und man musste echt lange hin und her überlegen, wer ist was und heute wird halt in diesem ganzen Gender-Wahn alles so bis zu Ende durchdefiniert. Also jeder muss sich so labeln und das finde ich so mühsam.
Wie du sagst, in den 80ern, da war auch kreuz und quer und Männer hatten die Frisuren und Frauen hatten den Kurzhaarschnitt. Das war alles das war unkommentiert einfach so, wie es war. Dass die Frauen Männlein, wie du sagst, ne?
Ja, man hat sich nicht so durchlabeln müssen und so drauf bestehen müssen, dass jetzt irgendwie das war nicht so aufdringlich. Weil ich finde es heute wirklich teilweise wahnsinnig aufdringlich, weil mich interessiert ja nicht die Sexualität von Heti und Peti.
Ja, war einfach irgendwie so, jeder hat sich so gestaltet, wie er das wollte. Ja, und es war, die sexuelle Orientierung stand nicht mehr so im Vordergrund. Zumindest aber auch in der Bubble.
Ja, oder natürlich. Es hat sich halt verschoben. Also es waren irgendwie feminine Männer, es waren Androgyne.
Handtasche bei den Jungs gab es in den 80ern. Rosa gefärbte, toupierte New Wave, New Romantics.
Ja, es gab ja alles.
Rüschenhemdchen und tralala.
Und es gab auch schon, in der Mode gab es ja auch schon eine unglaubliche Vielfalt. Also ist ja nichts Neues.
Ja.
So, dass man sich anders anzieht. Und das, glaube ich, hat viel. Ich habe das nur über junge Bekannte, sage ich mal so, wo ich mitbekommen habe, welchen Struggle die dann plötzlich in der Pubertät haben, weil sie denken, sie müssten jetzt schon gleich der Welt mitteilen, was ihre Orientierung ist. Und das finde ich auch noch einen Druck on top. Braucht man den? Braucht man nicht.
Ja, es sind einfach so viel Druckstellen, wie du sagst, ne? Ist irre. Ja, aber es ist doch auch schräg, wie das irgendwie heute wieder zustande kam. Ne? Ich stehe auf und denke, habe mir auf den Zettel geschrieben, Barbara Philipp wegen März kontaktieren, weil ich im März in Berlin bin. Ja, und dann rufe ich dich an und sag, rede dauernd vom 20. und heute ist der 27.
Ja, nee, du hast mir ja geschrieben, ob ich am 21. kann.
Ja,
und insofern dachte, war das heute so ein glücklicher Zufall.
Ja.
Wenn man das jetzt hier, also wenn andere Leute das jetzt auch als Glück empfinden, dass wir uns hier gerade.
Natürlich, also wegen dir auf jeden Fall. Und sag mal, worauf freust du dich als nächstes? Was wird das Ding, worauf du dich total freust?
Naja, jetzt freue ich mich erstmal, also schade finde ich, dass ich die Berlinale verpasse, weil ich drehe. Toll finde ich, dass ich drehe. Und dass ich da jetzt auch noch im Baltikum bin, auch wenn es jetzt mal Winter ist und wir da zwar toll am Strand sind, aber wahrscheinlich ja nicht ins Wasser können, obwohl ich dieses Jahr schon, um jetzt das auch noch loszuwerden, am 1. Januar sogar schon im Schlachtensee war.
Was?
Yes, aber ich glaube, seitdem habe ich diesen Hus.
Ja, siehst du? Ganz kurz, sprich mit mir, habe ich tatsächlich im Kino verpasst.
Genau, und der läuft jetzt endlich nächste Woche natürlich im Fernsehen erst um 23:30, wie das bei solchen Debütfilmen ist. Da es ja inzwischen die Mediathek gibt, kann man den ja auch zu anderen Tagen.
Sprich mit gucken. Ihr. Ganz mir. Genau. Mit mir. Sprich mit mir. Genau. Klingt so nach Almodovar, ist es aber gar nicht.
Nein, ja. Ich finde auch, er ist ein bisschen nah dran,
okay. Der Titel. Hier, ich habe mir heute noch was Schönes rausgeschrieben, was ich auf Facebook gelesen habe, weil ich dachte, dass wir auch über den Faschisten-Scheiß reden. Wenn du stolz auf dein Volk sein willst, schaff dir Bienen an. Fand ich total gut. Ja. So, worauf du dich freust? Wolltest du noch sagen, Berlinale hast du verpasst? Hast du schon gesagt?
Nee, verpasse ich? Nee, habe ich ja schon. Ich habe ja schon gesagt, worauf ich. Also, ich freue mich jetzt auf den neuen Dreh, der jetzt.
Ah ja, in Dings. Ja. Okay. Und natürlich auf Mama und Papa in Wittlich.
Ah ja, da drauf natürlich. Nein, und meine Schwester und mein Neffe sind auch da. Also ich werde jetzt, deswegen, wenn ich jetzt den Zug gleich kriege, dann bin ich noch, dann freue ich mich vor allen Dingen erstmal aufs Abendessen.
Super.
Was ich dann auch heute Abend schon habe.
Barbara Philipp mit Doppel-P und Doppel-I-L.
Nein.
Nein.
P-H-I-L-I-P-P. Ein L, zwei P.
Ein L, zwei P. Das habe ich nämlich immer falsch geschrieben.
Genau.
Okay, Barbara Philipp, es war mir ein Megafest, dass das hier von der Deutschen Bahn.
Ich finde das super, dass wir das jetzt so auf die Schnelle mit so viel Konfusion dann doch so hingekriegt haben.
Und dann auch noch so ein antifaschistisches Gespräch.
Endlich, weil wir das schon so lange vorhaben.
Auf jeden Fall. Ja. Barbara, dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Abend in Wittlich. Grüß mir deine Eltern.
Werde ich machen.
Und ich verfolge deine Karriere weiterhin.
Na, ich hoffe, wie gesagt, auch da wieder auf Holz geklopft. knock on wood.
Yes.
Dass das eben, wie gesagt, dass ich noch ein bisschen Zeit habe, die komische Alte auszuspielen. Ja,
die komische Alte. Genau. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Wir waren heute die zwei komischen Alten.
Barbara Philipp.
Und meine Wenigkeit Özimi. Tschüssi, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dazwischen mit Simi Will. Tschüssi, danke fürs Zuhören.